Am Abend des darauffolgenden Tages entschieden sie, dass es sicher genug war, in ein Gasthaus einzukehren. Am Morgen waren sie auf die Spuren des Zuges der Magdalena gestoßen. Kurz danach hatten sie Menschen getroffen, die die Magdalena gesehen hatten. Sie erzählten davon, wie sie gepredigt und viele Mädchen dazu bewegt hatte, sich ihr anzuschließen. Zum ersten Mal hatten Faun und Jessa übereinstimmende Beschreibungen der Magdalena erhalten. Demnach musste sie 17 oder 18 sein, schlank, mit kastanienbraunem Haar. Es hätte Tiesas Seitenblicke nicht bedurft, um in Faun einen unerhörten Verdacht zu nähren. Die Worte, mit denen die Dörfler die Magdalena beschrieben, waren nahezu die gleichen, die er benutzt hatte, als er Tiesa von Saga erzählt hatte. Die Schenke war ein Fachwerkgebäude mit bemoostem Dach. Auf der einen Seite befand sich ein schmaler Hof, über den man zum Pferdestall gelangen konnte. Als die beiden am Stall vorbeikamen, fiel Fauns Blick auf einen Knecht, der davor lungerte und sie musterte. Nach ein paar Schritten gelangten sie ins Gasthaus. Mehrere Dutzend Menschen befanden sich im Schankraum, die meisten von ihnen Bauern und ihre Knechte. An langen Tafeln, blank gescheuerten Brettern auf Holzböcken, saßen die Gäste in Reihen. Vor den Fenstern gab es auch ein paar Einzeltische. Die Luft war stickig, es roch nach abgestandenen Getränken, nach Schweiß und dem Schmutz der Straße. Faun und Jessa nahmen am Ende einer langen Tafel Platz. »Essen«, bestellte er bei einer hageren Schankmagd, »und Bier«. Sie brachte Eier, gekochtes Federvieh von ungesunder Farbe und schlaffes Gemüse. Im Gegensatz zum Essen war das Bier ganz vorzüglich und Faun bestellte sich einen zweiten Krug. Tiesa warf den schmuddeligen Gestalten neben ihr argwöhnische Blicke zu, während Faun begann, sich in so fröhlicher Gesellschaft heimisch zu fühlen. »Was hältst du davon, wenn wir uns heute ein Bett leisten?«, fragte er. »Wir haben nicht viel Geld übrig.« »Zur Abwechslung nicht von 100 Mücken zerstochen zu werden, wäre schön. Du hast Schaum an der Nase.« Sie wischte sich mit dem Handrücken übers Gesicht. »Bier ist nicht so schlecht, wie ich dachte. Zu Hause hat man mir immer...« Sie brach ab und der Anflug guter Laune verschwand von ihren Zügen. Als sie nicht fortfuhr, sagte er, »Du vermisst jemanden.« »Meinen Vater.« »Warum gehst du dann nicht zu ihm zurück?« »Mein Vater ist tot.« »Das tut mir leid.« »Es ist schon eine Weile her, aber ich denke noch immer viel an ihn.« »Irgendwann erzählst du mir von ihm, ja?« »Vielleicht.« Plötzlich wirkte Tiesa aufgeregt. Ihre Lippen bewegten sich, aber er verstand nicht, was sie ihm zuflüsterte. Sie beugte sich so weit über den Tisch vor, dass sie dazu aufstehen musste und raunte, »Ich hab gesagt, das Geld ist weg!« Ihm war mit einem Mal ungeheuer heiß. »Bist du ganz sicher? Draußen war die Börse noch da, jetzt ist sie verschwunden!« Verstohlen blickte er zum anderen Ende des Raums, wo der Wirt stand und wachsame Blicke durch den Raum schickte. Faun war, als müsste der Wirt jeden Moment erkennen, dass hier zwei Zechpreller saßen. »Was jetzt?« fragte Tiesa. »Wir kommen hier nie unbemerkt raus.« »Du bist doch Gaukler«, sagte sie unvermittelt. »Frag den Wirt, ob du für die Zeche spielen kannst. Mach Musik oder wirf Bälle in die Luft.« »Wenn ich zu ihm gehe und ihm sage, dass wir kein Geld haben, wird er mich nicht mal ausreden lassen. Hast du ihn dir mal angeschaut?« machte Tiesa gedehnt. »Sieht aus, als könnte er einem Arme und Beine ausreißen. Dann frag ihn nur, ob du auftreten darfst.« Schweren Herzens stand Faun auf und musste sich zwingen, den Wirt anzusehen. Er trug ein Fleischerbeil an seinem Gürtel. Es diente fraglos keinem anderen Zweck als der Einschüchterung von Unruhestiftern. Als Faun ihn erreicht hatte, musste er zu ihm aufschauen. Von nahem wirkte er ungleich kolossaler.
»Was gibt's?« fragte der Wirt.
»Ich möchte euch eine Frage stellen. Ich bin Gaukler und würde gern zum Tanz aufspielen. Zum Wohlgefallen eurer ehrenwerten Gäste und natürlich zu eurer eigenen hochgeschätzten Unterhaltung.«
»Warum redest du wie ein Vollidiot?«
Faun wurde bewusst, dass er einen Fehler begangen hatte. Unterwürfigkeit mochte bei Hofe gefragt sein, aber nicht an einem Ort wie diesem. »Ich würde gern in eurem Haus auftreten und hab's für klüger gehalten, euch um Erlaubnis zu bitten.«
brummte der Wirt. »Schon besser. Was kannst du denn?«
»Vieles. Hühnereier jonglieren.«
»Die Decke ist zu niedrig.«
»Flöte spielen?«
»Ich sehe nirgends eine. Wo hast du sie?« Sie ist mir gestohlen worden. Ihr habt nicht zufällig eine hier?
Ein schöner Gaukler bist du mir. Aber ich habe tatsächlich eine Flöte. Vom letzten Kerl, der hier musiziert hat. Er hat sie, sagen wir, danach nicht mehr gebraucht.
So, krächzte Faun. Er hat schlecht gespielt. Ich bin besser.
Das würde ich dir auch raten. Kann nämlich keinen Ärger gebrauchen.
Dann sah der Wirt zu Tiesa hinüber.
Kann sie tanzen, die Kleine?
Nein, ich glaube nicht.
Ist sie nicht dein Weib? Sonst wäre es Kuppelei, euch hier zu bewirten.
Doch, das ist sie. Vor Gott mir angetraut.
Sie soll tanzen. Dann hast du meine Erlaubnis. 2/3 von allem, was du verdienst, gehören mir.
2/3? Das war Wucher der allerschlimmsten Sorte. Die Hälfte?
Der Wirt gab keine Antwort. Stattdessen ergriff er einen Knüppel. Faun glaubte gerade, sein letztes Stündlein habe geschlagen, als der Koloss das Ding gegen einen Gong krachen ließ. Alle Gespräche brachen ab.